seit etwa 30 Jahren erst als Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, dann als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und psychosomatische Medizin hatte ich unglaublich viel Zeit, ganz viel zu lernen und Erfahrung zu sammeln mit den verschiedenen Psychotherapieausbildungen. Ich komme zwar aus der Medizin, aber eigentlich ist mein Schwerpunkt schon immer die verschiedenen Therapieformen gewesen. Ich komme ursprünglich aus der Psychoanalyse als Psychoanalytiker, habe dann systemische Paar- und Familientherapie gelernt und gemacht, bin in dem Bereich Supervisor geworden, habe dann eine Körpertherapieausbildung gehabt, Katatim-Imagine-Psychotherapie, sodass ich das große Glück hatte, viele gute Lehrer zu haben, bis ich selbst ein einigermaßen brauchbarer Lehrer werden konnte. Und davon hoffe ich, dass Sie davon heute Abend profitieren und ich in dieser guten Stunde ein paar interessante Dinge nahebringen kann. Deshalb habe ich ausgewählt als Überschrift.
Sag mal schon.
Bitte konzentrieren, das gehört auch mit dazu, die Mikros bitte aus. Also ein Blick auf Ihren Screen, ein Klick auf die Mikros, das schaffen Sie. Wenn Sie den Laptop anhaben, ein Blick nach links, ist mein Mikro ausgeschaltet oder nicht? Okay, vielen Dank. Gewalt, Trauma, Bindung und die Folgen ist so ein bisschen die große Überschrift. Und das, was natürlich in so wichtigen, großen, hervorragenden, arbeitenden Einrichtungen sowohl gut läuft als eine große Herausforderung ist, ist eine bindungsorientierte und traumazentrierte Pädagogik und Fachberatung zu realisieren. Und das ist sehr viel mehr als Kinder nur gut zu betreuen. Das wollen wir uns anschauen, sowohl von den theoretischen Konzepten als was heißt es eventuell praktisch. Und ich bin so froh, dass ich schon in unserem derzeitigen 10-teiligen Fortbildungskurriculum, das vom UNUM-Institut und vom Vorarlberger Kinderdorf organisiert worden ist, wir schon im 6. Modul sind. Wir haben uns also mit etwa 40 Kolleginnen und Kollegen schon zum 6. Mal für jeweils 3 Tage getroffen. Sie ahnen also, welche Herausforderung ich heute Abend zu bewältigen habe, in einer guten Stunde ein paar Essenzen rauszuschneiden. Was tun, was hilft nicht? Die erste Frage, der wir kurz nachgehen wollen, ist, was brauchen kleine und große Kinder für eine gesunde und positive, Achtung, körperliche, emotionale, geistig-kognitive und soziale Entwicklung? Dass wir sie gern haben, ich glaube, das schaffen wir alle, dass wir Kinder mögen, sonst würden wir in dem Bereich nicht arbeiten. Aber wir werden sehen, da gibt es ein paar besondere Herausforderungen, die wir vielleicht schaffen, in der guten Stunde herauszuarbeiten. Hier ein sehr eindrucksvolles kleines Schema. Was sind denn die wesentlichen Faktoren, die Kinder für eine gesunde psychosoziale Gehirnentwicklung brauchen? Denn das Gehirn, ich glaube, das wissen wir alle, das ist unsere Schaltzentrale. Dort wird alles, was wir wahrnehmen, gespeichert, verarbeitet, bewertet und so weiter und so fort. Und da ist natürlich das erste Basale, was Kinder, wenn sie zur Welt kommen und ein Leben lang brauchen, die Erfüllung der physiologischen Bedürfnisse. Und physiologische Bedürfnisse sind Nahrung, Flüssigkeit, Fürsorge, Pflege und so weiter und so fort. Also, dass Kinder nicht hungern und dursten müssen, ist eigentlich klar. Das zweite Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Bindung. Das wird uns sehr beschäftigen heute Abend, dass Kinder brauchen feinfühlige, erwachsene Personen, das meistens die Eltern sind, aber leider sind nicht alle Eltern dazu in der Lage. Kinder zu zeugen, Kinder zu machen, ist das eine, aber Kinder auf ihrem Weg zu begleiten, ist das andere. Das dritte Grundbedürfnis oder Voraussetzung für eine gesunde Gehirnentwicklung ist das angeborene Bedürfnis nach Exploration. Kinder brauchen einen Rahmen, in dem sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend die Welt erkunden können. Das sind drei basale, 1, 2, 3 basale Bedürfnisse, die uns als Aufgabe angetragen sind, eigentlich weil diese Kinder so angewiesen sind auf uns, diese Grundbedürfnisse gut abzudecken. Weitere allerdings, jetzt wird es schon etwas schwieriger. Eine weitere Voraussetzung für eine gesunde Gehirnentwicklung ist die Vermeidung von negativen Reizen. Und negative Reize sind kodiert durch Dinge, die Angst, Schmerz, Ekel auslösen oder Reizüberflutung oder dauerhafte Frustration. Deshalb habe ich die hier in Rot markiert. Alle Dinge, die Angst auslösen, die Schmerzen verursachen, die Ekel auslösen und die mit Überflutung von Reizen einhergehen oder auch dauerhafte Frustrationen, gibt es eine Tendenz, das zu vermeiden. Wenn das nicht möglich ist, werden wir sehen, was das für Folgen hat. Ein fünftes Grundbedürfnis ist, dass Kinder die Erfahrung machen müssen, selbstwirksam zu sein. Das heißt, Fähigkeiten zu entwickeln, etwas zu bewegen, etwas in Gang zu bringen und so weiter, etwas zu können, sich an Weiterentwicklung zu freuen, das nennen wir Selbstwirksamkeit. Und das sechste Bedürfnis, Grundbedürfnis, ist, dass Kinder, überhaupt Menschen, eine positive sensorische Stimulation brauchen. Also angenehme, warme, zärtliche, körperliche Erfahrungen, gerade in der Kindheit. Dass das dann später in der Pubertät und in dem Erwachsenenalter die Qualität von Erotik und Sexualität bekommt, ist klar, aber Kinder brauchen angenehme körperliche Erfahrungen. Wenn diese Grundbedürfnisse ausreichend, hundertprozentig perfekt kriegt das niemand hin, aber wenn die ausreichend erfüllt sind, dann entstehen dadurch beziehungsfähige Kinder. Und Beziehungsfähigkeit bedeutet, sie sind bezogen auf andere Menschen und können in Beziehungen sowohl ihr eigenes Wohl als das Wohl anderer Menschen wahrnehmen und realisieren. Beziehung ist niemals eine Einbahnstraße, sondern ist bei uns Erwachsenen immer ein Vorgang von mir zu anderen und von anderen zu mir. Auch hier schon mal, das haben wir heute auch im Seminar einen Moment lang reflektiert, wenn Sie sich als Profis, die Sie mir zuhören, oder wer auch immer alles an den Bildschirmen da ist, wir haben leider keine Zeit, uns persönlich kennenzulernen, das geht in so großer Zahl in nur einer Stunde leider nicht, sich zu überlegen, wie sah das eigentlich in meiner eigenen Geschichte aus? Welche dieser Bedürfnisse konnten gut gestillt werden und haben zu meiner positiven Entwicklung beigetragen? Und wo gab es Defizite? Ist das bereits eine spannende Frage, die wie alle Punkte, die ich heute Abend erwähne, wir leider nur streifen können. Eine Stunde ist schnell vorbei. Beziehungsfähige Menschen, Kinder und daraus dann Erwachsene entstehen, wenn diese Grundvoraussetzungen über einen langen Zeitraum von Kindheit und Jugend ausreichend angemessen erfüllt werden können. Besonders der Punkt Bindung ist ein wichtiges Anliegen. Denn die Bindungsbeziehung, die ein Baby, ein Kleinkind erfährt, sichert das eigene Überleben. Da das Gehirn von uns Menschen mengenmäßig, also quantitativ, aber am intensivsten in den ersten 24 Monaten nach der Geburt heranreift, prägen die frühen Bindungsbeziehungen auch den Aufbau der neuronalen Funktionsnetze. Insbesondere die körperlichen vegetativen Schaltkreise und die neuronalen Schaltkreise im limbischen System, die Gefühle verarbeitenden limbischen Strukturen und die noch darunterliegenden Stress- und selbstregulativen Mechanismen des Stammhirns. Auch wir schaffen heute Abend keine ausführliche Anatomievorlesung, aber wir werden ein paar grundlegende Dinge des Gehirns, wie es sich entwickelt, uns heute Abend versuchen klarzumachen. Deshalb müssen wir uns kurz mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur sogenannten Neuroplastizität beschäftigen. Was das ist, bedeutet schon mal kurz übersetzt, das Gehirn ist plastisch, es ist formbar wie eine Wachstafel. Die Gene legen nur fest, dass beim Neugeborenen diese anatomische Struktur vorhanden ist. Und dieses Bild, was ich besonders gerne mag, zeigt, dass dieses empfindliche Organ, unser Gehirn, in schützende, fürsorgliche Hände gelegt werden muss, bildhaft gesprochen, damit es sich gut entwickeln kann. Wenn wir hier auf so ein Gehirn mit einem ganz kurzen anatomischen Blick drauf schauen, nur dass Sie eine kurze Ahnung davon haben, von was wir sprechen, dann gibt es hier unten die tiefen Schichten, das ist das Stammhirn und da werden unsere vegetativen Funktionen, Herzschlag, Blutdruck, Gänsehaut, Temperatur, all die Dinge, die unser Körper zur Verfügung stellt und so weiter, werden hier aktiviert und geregelt. In diesen farbig, leicht rötlich und blau getönten Strukturen ist das sogenannte limbische System, unser Mittelgehirn. Das ist der Bereich, in dem unsere Emotionen registriert und verarbeitet werden und oben drüber in der dritten Schicht befindet sich unsere Großhirnrinde. Der evolutionär am spätesten entwickelte Bereich, der auch beim Kind sich erst im Laufe von 20 bis 25 Lebensjahren entwickelt. Also eine dreiteilige Schicht des Gehirns, das Amphibiengehirn, könnte man sagen, ja, kann man mit Kindern gut sprechen, so das, was auch schon die Krokodile oder die Amphibien oder der Leguan hat, dann darüber das Katzengehirn. Tiere haben sehr feine Antennen für emotionale, atmosphärische Dinge, das ist das limbische System und darüber dann das Professorengehirn, der rationale Teil unseres Gehirns. Das muss im Augenblick genügen, auf die einzelnen Dinge kann ich in der kurzen Zeit nicht eingehen. Was bedeutet nun aber Neuroplastizität? Es ist die Wissenschaft von der nutzungsabhängigen Strukturierung unseres Gehirns und damit auch der Persönlichkeit. Die Hirnentwicklung ist ein sich selbst organisierender, durch die Interaktion mit den Bindungspersonen und dann zunehmend auch mit der Außenwelt gelenkter Prozess. Das heißt, das Gehirn entwickelt sich nicht von selbst durch die Gene, die ja Wachstum ermöglichen, sondern wie sich das Gehirn entwickelt, hat etwas damit zu tun, welche Erfahrungen das Gehirn macht. Die anatomische Struktur ist schon da. Und das kann man daran sehen, dass keine andere Spezies, nur Menschenkinder, kommen mit einem so wenig genetisch schon vorstrukturierten Gehirn und so wenig instinktmäßig festgelegten Reaktionen und Verhaltensmustern zur Welt, wie das Menschenkinder tun. Sie kommen als Nesthocker zur Welt. Im Gegensatz zum kleinen Krokodil, das aus dem Ei schlüpft, das ist noch klein, aber das ist grün, das hat eine harte Haut schon, das kann schon schwimmen, das hat schon Zähne, braucht auch noch ein bisschen Schutz und Unterstützung von den Eltern, aber das kommt im Wasser schon im Augenblick der Geburt gut klar. Das trifft für Nesthocker überhaupt nicht zu. Und das liegt daran, dass bei den Amphibien, das sind ja so Nachkommen der Urtiere, wenn ihr an Warane denkt oder die Krokodile im Amazonas und so weiter und so fort, die haben so ein Stammhirn. Und da ist alles genetisch programmiert und festgelegt und dann funktionieren die von Anfang an gut. Die haben keine Großhirnrinde und deshalb können sie auch schlecht zusätzliche Erfahrungen machen. Man kann ein Krokodil nicht umsiedeln, dass es in der Wüste lebt. Das geht einfach nicht. Aber die Nesthockerei hat einen großen Vorteil und eine große Gefahr. Weil die Babys mit so wenig Fähigkeiten zur Welt kommen, mit einem Gehirn, das darauf angewiesen ist, ganz viele Erfahrungen zu machen, sind sie so schutzlos und so angewiesen auf Bindungspersonen, die ihnen helfen, in der Entwicklung möglichst viele positive Erfahrungen zu machen. Und das strukturiert das Gehirn. Das ist für viele, die sich bisher damit noch nicht beschäftigen konnten, neu. Wir denken oft, dass die Gene das festlegen. Nein, die Gene stellen nur die anatomische Struktur zur Verfügung, also die Hirnmasse. Aber wie sich das Gehirn, diese Hirnmasse, dann strukturiert und entwickelt, das ist erfahrungsabhängig. Und das habe ich in den nächsten Zeilen dann auch aufgeschrieben. Und zwar heißt das dann so viel wie, dass die Gehirne von uns Menschenkindern über den langen Entwicklungszeitraum von Kindheit und Jugend extrem lernfähig und aber auch formbar sind. Da wird nicht was in Schubladen eingefüllt, Wissen und Erfahrung, sondern das, was ich erfahre, bildet die Struktur, die ich dann zur Verfügung habe. Das ist Neuroplastizität. Wie bei einem Menschen, der aus einem Klumpen Ton ein wunderschönes Gebilde formt, wird unser Gehirn durch Erfahrungen geformt. Und das bedeutet, dass wir uns klar machen können, nur dadurch ist es möglich, dass sich Kinder in so unterschiedlichen Lebensräumen wie am Südpol in Afrika oder in den modernen Industriestaaten Europas so gut an die jeweiligen völlig unterschiedlichen Lebensbedingungen angepasst entwickeln. Ich glaube, uns ist klar, dass jedes Kind auf dieser Welt, wenn es schon vorgeburtlich in einem anderen Kulturkreis heranwächst, kann es jede der 250, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ungefähr 250 Sprachen gibt es auf dieser Welt, von Dialekten mal ganz abgesehen, kann jedes Kind dieser Welt, jede Sprache dieser Welt lernen. Und das geht nur, weil die Gehirne so lernfähig und so formbar sind. Das ist ein Bild, was ich versuche kurz und knapp zu erklären. Hier sehen wir die Anzahl von Nervenzellen. Bei der Geburt wissen die Neurowissenschaftler heutzutage, dass das Gehirn von einem Babychen, das zur Welt kommt, etwa 100 Milliarden Nervenzellen beinhaltet. 100 Milliarden. Aber was wird mit diesen 100 Milliarden Nervenzellen? Die sind noch ganz wenig miteinander in Verbindung. Die sind noch nicht miteinander verschaltet. Und dieses Bild zeigt hier, wenn Sie hier drauf schauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass hier die Zeitachse ist. Und hier sieht man vor der Geburt 28 Tage, dann kommt hier der Geburtstermin. Und dann sieht man hier an dieser Kurve die Zunahme der Verschaltungen, die sich gebildet haben. Und dann sieht man hier, dass hier intrauterin ab dem etwa 5. Lebensmonat das Gehirn schon da ist und sich weiter ein Stück anatomisch entwickelt, aber noch ganz wenige Verschaltungsmuster da sind. Und dann gibt es nach der Geburt, hier sehen wir das, 40. Woche ungefähr, gibt es so eine Phase von etwa 6 bis 8 Wochen, hier sehen wir 2 Monate, da, das ist die Umstellungsphase, das Baby erlebt den Lebensraum, in den es hineingeboren ist, ohne schon zu verstehen, eine Anpassung an andere Temperaturen, das schwimmt dort nicht mehr im Fruchtwasser der Mama im Bauch, das nimmt andere Dinge wahr, da passiert eine Zeit lang noch nicht so viel, aber dann geht es richtig los. Etwa ab der 8., 9. Lebenswoche nimmt im Gehirn die Verschaltungsanzahl, also man könnte sagen, die strukturbildenden Lernerfahrungen so rapide zu, wie dann später, Achtung, das war zu schnell, da hat es geklickt, ja, wie dann später nie wieder im Leben. Das bedeutet, hier, wenn Sie diese gelbe Klammer sehen, die ich hier reingemalt habe, dann ist im 1. bis zum 2. Lebensjahr das Hirnwachstum, aber nicht in seinem Volumen, sondern in der Anzahl der Verschaltung, so stark zugenommen wie nie wieder im Leben danach. Das heißt, diese ersten Lebensjahre sind eine zentrale Phase. Wir haben lange Zeit gedacht, das Kind kann noch gar nicht viel, das lernt gerade erst ganz mühsam sprechen, das lernt erst mühsam sich zu bewegen und zu laufen. Und mit 2 Jahren freuen wir uns dann schon, wenn die schon allerhand liebenswert diese kleinen pfiffigen Kinder können. Die sind noch ein bisschen tapsig, die sind noch ein bisschen ungeschickt, die lernen gerade erst viele Worte kennen. Nein, es geht überhaupt nicht um kognitive Fähigkeiten. Es geht darum, dass die Verschaltungsmuster, die ich später brauche, die emotionalen und körperlichen Repräsentanzen, die werden in dieser Phase basal gelegt. Nie wieder lernt das Gehirn so viel dazu, wie in diesen ersten beiden Lebensjahren. Und das ist so ein Bild, das ist vielleicht ein kleiner Kubikmillimeter Hirnmasse und da können die Neurobiologen heutzutage mit bildgebenden Verfahren feststellen, bei der Geburt gibt es schon ganz viele Nervenzellen, aber die sind noch überhaupt nicht miteinander verbunden. Die sind überhaupt nicht miteinander verknüpft. Aber was sehen wir hier im Alter von 6 Jahren? Ist in dem Gehirn ein riesiges Netzwerk entstanden. Durch die Erfahrung der ersten 6 Lebensjahre haben sich die Nervenzellen alle miteinander verbunden und alle Erfahrungen, die Sprache, die Motorik, die Emotionen, die wir sehen, die wir abrufen können, sind nicht in Schubladen gespeichert, sondern sind neuronale Netze, die aktiviert werden, wenn wir sie brauchen können. Mit 14 Jahren wird das schon wieder weniger. Da gibt es dann stabile Verbindungen und das, was nicht genutzt wird in der Kindheit, das verfällt auch wieder. Wie ein Trampelpfad. Wenn ich den Trampelpfad nicht häufig beschreite, verfällt er wieder. Wenn ich den Trampelpfad immer wieder benutze, im Guten wie im Schlechten, dann wird daraus ein Weg, ein Waldweg und so weiter und so fort. Also die erfahrungsabhängige Strukturierung des Gehirns, wie wir Neuroplastizität nennen. Bedeutet, dass die Verschaltung und Verdrahtung von ca. 100 Milliarden von Nervenzellen zu solchen neuronalen Netzen Funktionseinheiten und man höre und staune, jede Nervenzelle von diesen 100 Milliarden, habe ich euch hier aufgeschrieben, 100, das wäre 100.000, 100 Millionen, 100 Milliarden Nervenzellen, so viele Nullen sind das, können sich mit bis zu 1.000 anderen Nervenzellen verknüpfen, also mal 1.000. Das ist dann die maximale Anzahl von Verschaltungskontaktstellen, von Verbindungsstellen. Das gibt die ungeheure Zahl, die wir kaum aussprechen können. Ich glaube, ein lieber Kollege hat es heute einmal schon gesagt, das sind, irgendwie heißt die Zahl Trilliarden oder irgendwie so etwas. Muss man sich auch gar nicht merken. Das geschieht also in Abhängigkeit von den Nutzungsbedingungen und den Erfahrungen. Und dass das besonders in der Kindheit der sensorische Input, was die Kinder hören, sehen, riechen, schmecken, spüren, fühlen, das ist damit gemeint. Nicht, wann sie rechnen können und wann sie Mathematik können und wann sie eine Fremdsprache lernen. Nein, 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 nein. Es geht um die basalen Funktionen, die ich dann als Persönlichkeit später brauche. Also dieser sensorische Input ist es, die durch die psychosozialen Erfahrungen mit den Bindungspersonen und der Umwelt, die Neuronen in unserem Gehirn miteinander verdrahten, verknüpfen und damit unsere kognitiven, emotionalen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten. Am Ende übrigens unser gesamtes Wesen, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter strukturieren. Nach und nach plastisch formen. Das heißt, Erfahrungen bilden biologische Strukturen. Das ist total spannend. Wie ein Elektriker, der tatsächlich in einem schönen Haus mehr und mehr Schaltkreise bildet, damit das ganze Haus je nach Bedarf erleuchtet werden kann, dass Energie vorhanden ist und so weiter und so fort. Bedeutet also, dass genetisch festgelegt, determiniert heißt es in der Fachsprache, also sozusagen angeboren sind nur das Geschlecht und die wesentlichen Körpermerkmale. Ist klar, das müssen die Gene festlegen. Genetisch festgelegt sind die basalen neuronalen Schaltkreise, die biologischen Funktionen. Sonst würde Atmung nicht funktionieren, sonst würde Herz-Kreislauf nicht funktionieren, sonst würde das Baby nicht die Brustwarze oder den Schnuller zum Saugen finden. Diese basalen Funktionen sind genetisch festgelegt. Ebenso die Fähigkeit zur Strukturbildung, dass Nervenzellen sich entwickeln können. Das ist das genetische Potenzial. Also das Wachstumspotenzial, das ist genetisch vorhanden, aber ob es wächst und wie es wächst, das hängt von der Umgebung ab, wie bei einer Pflanze. Sie können das gleiche Samenkorn einer Pflanze, einer Blume, eines Baumes, eines Strauches in unterschiedliche Bodenbedingungen bringen. Sie können diese Pflanze, diesen Samen, dieses Samenkorn, was sie aussehen, unterschiedlichen Witterungsbedingungen sehen. Es ist immer die gleiche genetische Pflanze, aber sie wird sich völlig unterschiedlich entwickeln, in Abhängigkeit von dem Milieu und dem Boden. Und das dürfen wir nicht vergessen, das Bindungsbedürfnis ist genetisch festgelegt. Es gibt ein genetisch verankertes Bedürfnis, dass Kinder Kontakt zu Bindungspersonen brauchen. Ohne Bindung ist kein Überleben möglich. Und das zweite genetisch verankerte Bedürfnis ist das Erkundungsbedürfnis. Im Gehirn gibt es genetisch festgelegt die Fähigkeit und das Bedürfnis, die Welt zu explorieren. Deshalb haben wir so interessante Sinnesorgane. Augen, Ohren, Nase, Mund, Geschmack, taktil. Wir nehmen wahr, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, spüren, fühlen auf der Haut. Und wenn wir uns nachher noch ein bisschen mit Traumata beschäftigen, die basalen Funktionen und die Regulation der körperlichen Vitalfunktion und die Überlebensreaktionsmuster, die sind auch genetisch angelegt, nämlich die Fähigkeit, wenn es geht, zur Flucht, zum Kampf oder zum Aussteigen aus der Realität, das nennen wir Dissoziation. Das bedeutet, wir bestehen als unsere Persönlichkeit, auch als erwachsene Menschen, die sich hier heute Abend am Bildschirm versammelt haben, an den Bildschirmen versammelt haben, in der Art, wie wir wahrnehmen, in der Art, wie wir denken, Sprache, Wissen, Wertvorstellung, Normen, in der Art, wie wir fühlen, in der Art, wie wir körperliche Empfindungen und Reaktionen zur Verfügung haben und in der Art, wie wir handeln und wie wir uns verhalten, auf dem Nährboden unseres genetischen Potenzials, also aus der Summe unserer positiv förderlichen und negativ beeinträchtigenden Erfahrungen. Das ist ganz wichtig. Erfahrungen strukturieren das Gehirn, im Guten wie im Schlechten. Und Erfahrungen der Kindheit, insbesondere mit unseren frühen Bindungspersonen. Das sind oft erst einmal die Eltern oder wenn es schon ganz früh hart kommt und die Eltern dazu nicht in der Lage sind oder nicht vorhanden sind, dann ist das der Kontakt zu den Pflegeeltern oder den Adoptiveltern. Aus ursprünglichen schmalen Faden die genetisch angelegt sind, werden in Abhängigkeit von Häufigkeit, Dauer und emotionaler Intensität der Nutzung dieser vernetzten Funktionsanlagen im Gehirn, also nach und nach Trampelpfade, dann Waldwege, dann Landstraßen und dann irgendwann Autobahnen. Und wie tatsächlich dieses Bild von den Straßen in unserem Straßennetzverkehr mit den Verbindungen von einem Ort zum anderen und so weiter und so fort, fahren Menschen dann am liebsten auf den festgelegten Autobahnen. Leider auch auf den negativen. Das heißt, das nennt man die Macht der Gewohnheit. Und da gibt es förderliche Autobahnen und Verhaltensmuster und nicht so förderliche. Um dieses Bild von den Verfestigungen der Wege in andere Begrifflichkeiten zu bringen, kann man sagen, es entstehen schließlich feste Strukturen, die kann man nennen gebahnte Fähigkeiten, Gewohnheiten, Muster, innere Abbildung nennen wir Introjekte oder Repräsentanzen, das ist ein bisschen die Fachsprache, die ich Ihnen hier zumute, also neuronale Netzwerke und wie einer der bekanntesten Neurobiologen, mit dem ich befreundet bin, Gerald Hütter, das sagt, das sind innere Bilder von mir und der Welt. Damit meine ich keine optischen Bilder, sondern eine Vorstellung, wie diese Welt ist. Das wird in uns geprägt. Ein Bild zur Neuroplastizität, dann müssen wir dieses Thema auch schon wieder verlassen, weil die Zeit rennt. Ach, hier steht es noch, die werden nun vom Individuum häufig genutzt. Ein Bild, was Sie vielleicht noch eher mitnehmen können als die Entwicklung von Trampelpfaden zur Autobahn, ist das Bild eines Instrumentenbauers. Stellen Sie sich vor, ein Klavierbauer nimmt feinstes Holz, baut den Flügel oder das Klavier, nimmt feinsten weißen oder schwarzen Lack, nimmt feinsten Filz für die Klöppel, nimmt Kunststoff, feinen Kunststoff für die Tastatur und nimmt feinsten Kupferdraht für die verschiedenen tiefen und hohen Saiten. Und nach 9 Monaten steht dort ein wunderbar aussehender Flügel oder ein Klavier. Das machen die Gene. Aber wie dieses Instrument, wie dieser Flügel oder dieses Klavier gestimmt wird und was für eine Melodie darauf erklingt, das machen wir. Das machen nicht die Gene. Das ist ein sehr passendes Bild für die Verantwortung, wie die Gehirne und damit die Persönlichkeit schon ganz früh gestimmt wird. Durch das, was wir als Klavierstimmer, was wir als Bindungspersonen den kleinen, völlig unvorbereiteten, nicht vorgeprägten Lebewesen anbieten an Erfahrungen. Jetzt müssen wir uns mit den negativen Aspekten beschäftigen, wenn das nicht gut läuft. Nämlich, was passiert, wenn Kindern Erfahrungen von Gewalt in Worten, Bildern und Taten ausgesetzt sind? Dann trifft folgender Slogan zu: Gewalt macht kalt und krank. Macht ist klar, kalt ist gefühllos und mitleidlos und krank auf ganz verschiedenen Ebenen. Wiederholte Erfahrungen von Gewalt, und die existiert in Worten, Gewalt existiert in Bildern und Gewalt in den verschiedenen Formen existiert in Taten. Wenn Kinder dem wiederholt oder längere Zeit ausgesetzt wird, dann ruft das schwere Störungen in der Entwicklung hervor. Nämlich eine generell verminderte Stressregulation im Körper und im Geist, also im Gehirn, mit dysfunktionalen, also mit nicht funktionierenden Auswirkungen auf das Denken, Fühlen, Verhalten, auf die Körperregulation und auf die Beziehungsfähigkeit. Alle Bereiche, die wir für unser Leben brauchen, Denken, Fühlen, Verhalten, Körperregulation und Beziehungsgestaltung, werden durch diese sogenannten traumatischen Gewalterfahrungen beeinträchtigt und negativ blockiert oder beeinträchtigt. Und das ist unsere Aufgabe, Kinder vor allen Formen von Gewalt zu schützen. Denn wenn wir gesagt haben, Erfahrungen strukturieren das Gehirn, dann müssen wir Kinder davor schützen, dass sie durch Erfahrungen von Gewalt in den verschiedenen Facetten deformiert werden. Gewalt deformiert Gehirne. Das ist nicht, dass man da irgendwie ein bisschen Gewalterfahrung in eine Schublade und in einen Becher im Gehirn reinschütten kann, dann schüttelt man das wieder raus und dann ist es weg. Nein, das bildet Struktur. Und diese Formen von Kindeswohlgefährdung, mit denen viele von Ihnen zu tun haben und sich engagieren, um das so gut es geht, mit allen Schwierigkeiten, die wir wissen, abzuwenden, sind die Vernachlässigung, körperliche und seelische Misshandlungen und sexuelle Ausbeutung, immer noch als sexueller Missbrauch bezeichnet. Ich spreche lieber von sexueller Ausbeutung, sexuellen Misshandlungen und sexualisierter Gewalt. Denn der Missbrauchsbegriff impliziert, dass es einen Gebrauch gibt bei Sexualität. Und das hinterlässt eben im Gehirn gravierende Spuren in der Art des Denkens, des Fühlens, im Körper, im Verhalten und in der Art der Beziehungsgestaltung. Wenn Sie das nicht sowieso schon wissen und mir das glauben, was ich Ihnen hier anbiete, dann heißt das, dass eine unserer obersten und manchmal schwierigen Aufgaben ist, Kinder so gut wir können im Rahmen unserer Aufträge, im Rahmen unseres professionellen Handelns vor allen Formen von Gewalt zu schützen. So gut wir das können. Das heißt, Menschen, insbesondere die kleinen Menschen, die Kinder und Jugendlichen, entwickeln bei lang anhaltenden sogenannten sequentiellen, das Wort steht für lang anhaltend sich wiederholenden Traumatisierungen durch eben Vernachlässigung. Und damit ist nicht gemeint, dass Kinder nicht immer alle Wünsche erfüllt bekommen. Nein, damit ist gemeint das Fehlen der basalen Versorgung. Nahrung, Fürsorge, Pflege und Schutz. Das ist Vernachlässigung. Und Achtung, weit unterschätzt emotionale Gewalt. Wiederholte, anhaltende Erniedrigung, Demütigung, Beschimpfung, Entwertung, Beschämung und Drohungen. Das ist emotionale Gewalt. Diese beiden Bereiche der Vernachlässigung der emotionalen Gewalt werden zugunsten der beiden nächsten, der offenkundigen körperlichen Gewalt und der sexualisierten Gewalt, oft in der Wahrnehmung völlig vernachlässigt. Das ist so sehr auch der blaue Fleck auf dem Körper eines geprügelten Kindes sichtbar ist. Und es klar ist, hier wird ein Kind geschlagen als Beispiel. Das ist so augenfällig, dass man nicht drüber hinwegsehen kann. Doch kann man auch, man kann sagen, das Kind ist auch gefallen oder gestolpert und kann das auch bagatellisieren. Gerade diese beiden Bereiche, vernachlässige und emotionale Gewalt und ihre wirklich genauso schädlichen Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern, das ist mir sehr wichtig, dass wir das mit in den Fokus nehmen und das ganz klar haben, während die physische Gewalt, die verschiedenen Formen von Misshandlung in den verschiedenen Formen, das ist uns klar, dass das Kindern nicht gut tut. Und erst recht nicht die sexualisierte Gewalt, die Ausbeutung und die sexuellen verschiedenen Formen von Grenzverletzung bis hin zu organisierten Formen, Kindersex, Mafia und so weiter und so fort, all die schrecklichen Dinge. Die beiden Dinge nehmen wir wahr und es gibt einen Aufschrei oft, auch unter Profis oder durch Mediengestaltung oder durch Berichte, wie da ist in irgendeiner Jugendhilfeeinrichtung oder in der katholischen oder in der evangelischen Kirche aufgedeckt worden. Die heute erwachsen gewordenen Menschen haben darüber gesprochen, dass sie in ihrer Kindheit vom Pastor oder vom Erzieher missbraucht worden sind und so weiter und so fort. Das ist klar. Das führt zu einem Aufschrei und wir schütteln den Kopf, wie ist sowas möglich, dass erwachsene Menschen sowas Kindern antun. Aber diese beiden ersten Bereiche, die werden oft übersehen. Ich unterstelle das nicht jedem, aber ich möchte darauf aufmerksam machen. Ich sehe, Jasmin, dass du so ein bisschen mit dem Kopf nickst, du kennst das auch, dass da nicht oft präzise genug hingeguckt wird und vor allem nicht präzise genug dokumentiert wird. Denn wenn ich Kinder schützen will, muss ich ja Fakten haben und nicht einen Verdacht. Diese kindswohlgefährdenden Gewalterfahrungen, aber auch sequentielle Kriegs-, Verfolgungs- und Fluchterlebnisse gehören zu den sequentiellen Traumata. Oder auch sehr frühe und sehr schwere Erkrankungen und langfristige Krankenhauserfahrungen mit oder ohne Lebensgefahr durch die Erkrankung. Aber auch schwere Formen von Mobbing und Stalking gehören zu den sogenannten sequentiellen Traumatisierung. Das ist was anderes als ein schwerer Raubüberfall oder ein schwerer Autounfall. Das oder ein schwerer Verlust. Das sind auch Traumata, die nennen wir aber Monotraumata. Von besonderer Bedeutung sind traumatische Erfahrungen durch die verschiedenen Formen von Gewalt über einen langen Zeitraum. Denn unser Gehirn bildet Muster. Alles, was sich wiederholt und über einen längeren Zeitraum auf uns einwirkt, im Guten wie im Schlechten, bildet Struktur im Gehirn. Das heißt, diese Erfahrungen werden nicht nur in seinen sensorischen Fragmenten gespeichert, sondern es kommt zu schweren Bindungsstörungen und Persönlichkeitsveränderungen. Komplexe strukturelle Persönlichkeitsveränderungen. Und ein erheblicher Teil, da bin ich sehr froh, wie viel Kompetenz es im Vorarlberger Kinderdorf unter den Mitarbeiterinnen gibt. Das hat mich sehr positiv berührt. Ich bin ja kreuz und quer durch die Republik und international unterwegs und freue mich sehr, da wirklich auch ein Kompliment machen zu dürfen, wie viel Wissen über diese Zusammenhänge im Vorarlberger Kinderdorf und die entsprechenden, zum Teil Schutzmaßnahmen und Versorgungsangebote es dort schon gibt. Wenn das nicht geschieht, dann und die Kinder nicht geschützt werden können, dann entstehen komplexe strukturelle Persönlichkeitsveränderungen. Und Achtung, die Kinder, die erst im 6., 7., 8. Lebensjahr aus der Familie rausgenommen worden ist, aus familiären Kriegsgebieten, die haben bereits kindliche strukturelle Störungen ihrer kindlichen Persönlichkeitsentwicklung. Und dann haben die Pädagoginnen, die Erzieherinnen und die Betreuerinnen alle Hände voll zu tun mit diesen Kindern, die man manchmal als Systemsprenger bezeichnet, zu gucken, wie man diesen Kindern nachträglich noch helfen kann, wenn sie dann endlich in Sicherheit sind. Dass das dann so spezielle Störungen im Erwachsenenalter wie die Borderline-Störung oder Ego State Disorder oder dann eventuell in der Jugend sich auch plötzlich multiple Persönlichkeitsveränderungen bei extremen Formen zeigen können, das sei hier nur am Rande erwähnt. Dafür braucht man richtig viel Zeit, um das zu verstehen. Aber die Symptome von Soldaten nach Kriegseinsätzen, die nach dem Vietnamkrieg in den USA untersucht worden sind, das war eine knappe Million ursprünglich gesunder mittelstandsamerikanischer Männer. Die kamen nach monatelangen Einsätzen aus diesem furchtbaren Vietnamkrieg wieder und die zeigten viele Symptome. Und deshalb habe ich hier einen mutigen Vergleich bezogen. Die realen Kriege sind durch ihre Zerstörungswucht, durch zerstörte Städte, durch Napalm-Einsätze und all die furchtbaren Dinge, die wir von realen Kriegen kennen, habe ich trotzdem hier den Vergleich gezogen. Kinder und Jugendliche, die aus familiären Kriegsgebieten, also aus Kriegsgebieten, wo häusliche Gewalt herrscht, kommen, entwickeln ähnliche Symptome wie die Soldaten, die ab 1975, 1978 in den USA erstmalig Forschungsgegenstand war. Nach dem Vietnamkrieg begann endlich eine systematische Traumaforschung, eine Hirnforschung. Angst, Panikstörungen, Flashbacks, Albträume, Schlafstörungen, Unruhe, Konzentrationsstörungen, Leistungsversagen, häufig als ADHS bezeichnet. Kontakt- und Beziehungsstörungen, Isolation, Depression, Impulssteuerungsstörungen, Neigung zu Gewalttätigkeit, selbstverletzendem Verhalten, Suizidimpulse oder durchgeführte Suizide, dissoziative Wahrnehmungsstörungen, körperliche Beschwerden rauf und runter, später dann sexuelle Funktions- und Verhaltensstörungen und Suchterkrankungen, Substanzmissbrauch, Alkohol, Drogen, Medikamente, Nikotin, aber auch die nicht substanzgebundenen, die nicht substanzgebundenen Abhängigkeiten wie Spielsucht, Kaufsucht, Sexsucht und so weiter sind dann Folgen. Und wenn man sich das anschaut und wir ein bisschen mehr Zeit hätten, dann würden wir, wenn wir uns die liebenswerten, aber oft wirklich auch schwierigen Kinder in verschiedenen Wohngruppen, so liebenswert sie sind und so sehr sie unsere Wertschätzung, Zuneigung, Unterstützung brauchen, sind sie eine große Herausforderung, denn viele von ihnen haben lauter solche Symptome. Weil sie kommen aus familiären Kriegsgebieten häufig. Da ist nicht nur leider eine Mama bei einem Autounfall gestorben oder Mama und Papa und ich habe dort einen furchtbaren Schreck und ein paar Waisenkinder dann plötzlich in meiner Wohngruppe. Das ist auch furchtbar und tragisch. Das macht auch was mit Kindern, wenn die Eltern plötzlich verloren gehen. Nein, 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 nein. Viele von ihnen kommen aus solchen häuslichen, gewaltunterlegten häuslichen Kriegsgebieten. Und das waren damals meist normale Reaktionen, die dem Überleben dienten, stören aber jetzt im eingefrorenen Zustand das Leben im Frieden in der Familie oder in der Wohngruppe. Aha, im Krieg brauche ich andere Reaktionsmuster als im Leben. Und wenn die Kinder aus solchen Familien mit ihren Symptomen und Auffälligkeiten kommen, sind das Dinge, die im Überleben entstanden sind und wir wollen ihnen Leben beibringen. Das reibt sich oft, das passt erst nicht zusammen. Das müssen wir verstehen, um damit gut umgehen zu können, weil es eine große Herausforderung ist. Präsentation nicht abgestürzt. Bedeutet, wenn die traumatische Vergangenheit von Kindern und Jugendlichen die Gegenwart in Wohngruppen der Jugendhilfe und zum Beispiel des Kinderdorfes und in Pflegefamilien negativ bestimmt, was brauchen Kinder dann? Also wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist und ACEs-Probleme zeigt, wie ist der Weg in die Betreuung, der Weg in eine mögliche partielle Heilung? Was brauchen also insbesondere solche Kinder, solche sequentiell traumatisierten Kinder oder im englischen Sprachgebrauch ACEs, Kinder mit langfristigen, aversiven Kindheitserfahrungen? Sie brauchen einen sicheren äußeren Ort, einen gewaltfreien Lebensraum, ein Naturschutzgebiet für die verletzten Seelen. Und ich bin so froh, auch wenn ich gerne ohne Corona nach Vorarlberg gekommen wäre, um mir das auch anzuschauen, weiß ich, dass sehr viel in eurem Kinderdorf dafür getan wird und das finde ich großartig. Aber natürlich bleiben auch bei der guten Organisation eines solchen sicheren äußeren Ortes viele Fragen offen. Was können wir den Kindern als Lebensraum, als Naturschutzgebiet für die Seele antun? Das hatten wir schon gesagt, dass Kinderschutz, das sind die Faktoren. Wenn wir das sagen, dass das schädlich ist, muss ein primäres Anliegen es sein. Es ist eine humanitäre, gesellschaftliche, pädagogische, therapeutische, politische und juristische Verpflichtung. Schutz vor und Beendigung absolut von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder, Kindeswohlgefährdung durch Kindesmisshandlung in den bereits erwähnten vier Formen, Vernachlässigung, emotionale Misshandlung, körperliche Gewalt und sexueller Missbrauch und so weiter und so fort. Und dass das oft auf organisatorische Schwierigkeiten stößt mit der Justiz und so weiter, weiß ich, aber wir müssen dort klar sein. Also Gewaltschutz und Kinderschutz an erster Stelle und die Versorgung der Kinder. Wie entsteht denn beschädigtes Urvertrauen? Beschädigtes Urvertrauen kann nur mühsam wieder aufgebaut werden durch neue sichere Bindungserfahrungen. Denn sie ist das emotional innere Band zu einem anderen feinfühligen Menschen. Und dieses Band, einem anderen Menschen, bei einem anderen Menschen sich sicher und aufgehoben und geborgen zu fühlen, ist eine innere Verbindung, ein Band, das keine Knoten braucht. Aber schon wenn uns der Geduldsfaden reißt, das ist eine schöne Metapher, wenn uns der Geduldsfaden reißt mit einem schwierigen Kind, was jedem von uns passieren kann, auch mir als erfahrenem Kinder- und Jugendpsychiater, ist bei dem Reißen des Geduldsfadens die Bindung weg. Und Kinder brauchen mit all ihren Schwierigkeiten, mit all ihren Herausforderungen, mit all den Belastungen, die sie auch für uns als Betreuungspersonal, egal ob ich Erzieherin bin, ob ich Sozialpädagogin bin, ob ich Arzt bin oder wer auch immer sich um diese Kinder kümmert, sie brauchen eine möglichst anhaltende, langfristige, neue Erfahrung, sichere Bindungserfahrung machen zu können, gegen die verunsicherten Erfahrungen. Angst und Hiebe statt Liebe nenne ich das. Wenn die Menschen, auf die wir uns verlassen haben, um getröst und beruhigt zu werden, zu einer Bedrohung geworden sind, dann verbindet sich bei den Kindern, bei uns Menschen, das Bedürfnis nach Bindung mit Angst statt mit Liebe. Und dann spüren Betreffende, die das erfahren haben, oft einen Schmerz, einen seelischen Schmerz oder auch einen körperlichen Schmerz später noch, wenn wir unser Herz nämlich öffnen. Es zeigt sich keine Güte, sondern Wut oder das Gefühl, dass wir uns verteidigen müssen. Und das zeigen viele der traumatisierten Kinder, dass sie eigentlich Unterstützung brauchen. Sie signalisieren, komm und hilf mir und gleichzeitig hau ab. Ich liebe dich, ich hasse dich. Hilf mir, komm her, geh weg. All diese widersprüchlichen Dinge sind Ausdruck der traumatischen Erfahrungen. Und die Erforschung der effektivsten Behandlungsformen zur Unterstützung von kindlichen Traumaopfern lässt sich genau so wie folgt zusammenfassen. Was am besten wirkt, ist alles, was die Qualität und die Anzahl der positiven Sicherheit vermittelnden Beziehungen im Leben der Kinder erhöht. Anzahl und Dauer von sicherheitsgebenden Beziehungserfahrungen. Das ist neben allen Techniken, die dann Traumatherapeuten dazu tun können, um bestimmte Symptome zu lindern, ist das die Basis für eine nachträgliche, in kleinen, sehr mühsamen Schritten Heilung von verletzten Seelen und irritierten Gehirnen. Ein bisschen müssen wir noch, obwohl wir es schon kurz nach 9 haben, ich gucke mal, wie ich das abrunden kann. Die Definition von echtem Mitgefühl, also Feinfühligkeit, ist die Fähigkeit, die Gefühle eines anderen Menschen zu verstehen und im bildhaften Sinne in seine Schuhe zu schlüpfen und zu verstehen, dass der Grund dafür, dass jemand sich anders verhält, als ich es erwarte, manchmal einfach der ist, dass er etwas Altes, nämlich Verletzung und Trauma auf dem Herzen hat. Also sollte man ihm zuhören, hinhören, um zu sehen, was er gerade durchmacht und führt. Eine Metapher, die ich jetzt nicht rausgeschrieben habe, ist die verstehensorientierte, bindungsorientierte Traumapädagogik. Das Konzept des guten Grundes. Es gibt einen guten Grund, warum Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich so schwierig verhalten, wie sie das manchmal tun. Und diesen Grund zu enträtseln, das zu verstehen, das hat etwas damit zu tun, dass dadurch neue Bindungen entstehen. Das schaffen wir nicht mehr, da ins Detail zu gehen. Auch die Form, was ist professionelle Nähe im Gegensatz zu persönlicher Nähe in unseren privaten Familien. Aber das können wir noch sagen, wir brauchen eine Haltung in der bindungsorientierten, traumazentrierten, verstehensorientierten Pädagogik. Nicht bewerten, denn bewerten schafft Distanz. Und verstehen oder Versuche zu verstehen, stellt Nähe her. Auch das, dafür haben wir keine Zeit mehr, da lade ich Sie ein, mal zu einem der zukünftigen Fortbildungen. Was passiert eigentlich bei Traumata im Gehirn? Das klicke ich einfach weg, das schaffen wir nicht mehr, wir haben es schon deutlich nach 9. Ich muss es abrunden, über die traumatische Zange, über die Folgen von Angst, Schmerz, Ekelerfahrung. Das lernen im Augenblick gerade meine erfahrenen Kollegen im Rahmen des Curriculums. Und wenn Sie das interessiert, ich vermute, wir werden 2023 nochmal einen neuen Kurs auflegen. Da kann man dann diese spannenden Dinge, die ich jetzt hier wegklicken muss, lernen, was das alles Spannendes ist, was im Gehirn da so passiert. Auch das klicke ich weg mit Blick auf die Uhr. So, aber das schaffen wir zum Schluss noch. Der Text über dem Eingang einer tibetischen Schule, der hat mich sehr berührt. Was ein Kind lernt, wenn ein Kind kritisiert wird, lernt es zu verurteilen. Wenn ein Kind angefeindet wird, lernt es zu kämpfen oder zu fliehen. Wenn ein Kind verspottet wird, lernt es sich selbst schuldig zu fühlen. Aber wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, lernt es geduldig zu sein. Wenn ein Kind ermutigt wird, lernt es sich selbst zu vertrauen. Wenn ein Kind gelobt wird, lernt es sich selbst zu schätzen. Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, lernt es gerecht zu sein. Und wenn ein Kind geborgen lebt, lernt es zu vertrauen. Und wenn ein Kind anerkannt wird, lernt es sich selbst zu mögen. Und wenn ein Kind in Freundschaft und Zuneigung angenommen wird, lernt es selbst auch in dieser schwierigen Welt Liebe zu finden. Bedeutet zusammenfassend, Kinder und Jugendlichen brauchen aufrechte, klare und mutige Erwachsene, die bezogen und liebevoll Kindern Halt geben, indem sie sie verstehen, sie begleiten, wertschätzen, unterstützen, schützen und da, wo es nötig ist, auch angemessen begrenzen. Manchmal sind Tiere die besseren Bindungspersonen. Ein schönes Bild, was viel mehr sagt als Worte. Pädagogen und Pflegeeltern brauchen aber auch Unterstützung. Sie brauchen auch einen sicheren äußeren Rahmen. Sie brauchen Kenntnis, Kompetenz durch Fortbildung und fachliche Unterstützung. Sie brauchen ein kleines Stück Selbsterfahrung. Was ist in meiner Geschichte passiert? Was transportiere ich aus meiner Geschichte in die Gegenwart und verhalte mich entsprechend? Sie brauchen Unterstützung und Anleitung zur Selbstreflexion, auch der eigenen Biografie und möglicher eigener Traumata-Erfahrungen, um Pflegekinder sicher begleiten zu können. Es ist keine Schmach, verletzt worden zu sein in der eigenen Geschichte. Es tut weh und das fühlt sich auch nicht gut an. Aber schlecht ist, wenn Profis sich in ihrer eigenen Geschichte nicht auskennen. Das ist unsere Verantwortung, nicht zu hilflosen Helfern zu werden. Und deshalb freue ich mich, mit welcher großem Engagement auch die Fortbildung der Kolleginnen, der engagierten und kompetenten Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorarlberger Kinderdorf gefördert werden, indem sie zusätzlich zu ihren vorhandenen Qualifikationen in der Fortbildung zusammenarbeiten, unter anderem mit mir oder anderen Fachleuten. Zum Schluss nochmal zur Neuroplastizität. Ein Spruch aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie formen deinen Charakter und dein Charakter wird zu deinem Schicksal. Und deshalb können wir zum Schluss in den beiden letzten Folien sagen, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen, dem Gemeinen, der Respekt und Würdelosigkeit entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Wir brauchen nicht nur die Vernunft, sondern wir brauchen ein Stück an die Kette gelegten Zorn, um eindeutig und klar Dinge zu benennen und sie nicht zu akzeptieren. Das habe ich modifiziert, aber der ursprüngliche Spruch ohne die von mir eingefügten gelben Begriffe stammt von Papst Gregor dem Großen aus dem 7. Jahrhundert. Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr der Vernunft dienstbar zur Hand geht. Und so kommen wir zum Ende mit ein bisschen Zeitüberziehung, die ich hoffe, Sie mir nachsehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke dem UNO-Institut in Wien mit der Leitung von Christine und der Leitung des Vorarlberger Kinderdorfs, dass ich einen kleinen Beitrag zu einem guten Umgang mit traumatisierten und verletzten Kindern beitragen darf. Vielen Dank und ich bin offen noch für Ihre Fragen oder Anmerkungen oder Rückmeldungen, wie es Ihnen mit diesem Pavorritt durch diese Thematik ging. Sie haben gemerkt, man braucht eigentlich sehr viel mehr Zeit dafür.
Vielen Dank, Lutz, für deine Ausführungen. An der Stelle wäre nämlich normalerweise ein Applaus im Saal zu hören. Den stellen wir uns jetzt heute eben virtuell vor. Vielen Dank.
Vielleicht gibt es ja auch Entsetzen und keinen Applaus.
Na, natürlich, könnte auch sein. Sie dürfen gerne Ihre Fragen, die Sie an Herr Besser haben, in den Chat schreiben, wenn es denn welche gibt oder Anmerkungen, Ausführungen, die Sie vielleicht näher erläutert haben möchten. Trauen Sie sich und schreiben Sie es in den Chat rein. Ich lese es dann gerne vor und Herr Besser wird sich bemühen, das auch zu beantworten. Vielleicht noch ganz kurz, bis jemand was schreibt. Sie können dieses Video auf YouTube ganz gut nachsehen. Geben Sie einfach ein, des Adverse Childhood Experiences, des ACE, und das kommt dann, glaube ich, an vierter Stelle gleich zum Nachsehen.
Ja, und Sie dürfen auch gerne jetzt Ihre Kamera anmachen. Ich sehe nur einige wenige Kollegen auf dem Bild, Kolleginnen auf dem Bildschirm, sodass derjenige, der etwas ins Chat schreibt oder auch persönlich etwas Kurzes, Prägnantes sagen möchte, das geht auch. Wir haben vereinbart, dass du, Jasmin, die Fragen im Chat vorliest, aber wenn jemand spontan auch das äußern möchte, geht das auch. Ich muss es natürlich zeitlich begrenzen.
Es ist die Frage aufgekommen, ob Sie die Folien, vor allem auch jene, die durchgeklickt wurden, die haben neugierig gemacht, ob Sie die eventuell zur Verfügung stellen würden.
Ja, ich bin bereit, euch eine PDF zusammenzustellen von diesem Kurzvortrag. Ich habe ja 80 Folien rausgeschmissen und es waren immer noch ein paar zu viel, wie wir gesehen haben, in nur einer guten Stunde. Aber die, die ich euch gezeigt habe, stelle ich gerne als PDF zur Verfügung, ja.
Vielen Dank.
Und alles während die Ausbildungskandidaten im Curriculum ja ganz umfangreiche Handouts zu all den theoretischen und praktischen Fragen bekommen.
Und alle, die interessiert sind an dem PDF, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dürfen wir es gerne weitergeben.
Jasmin, ich schicke das an euch und ihr könnt gucken, wer heute Abend dabei war. Und das kann dann als PDF weitergeschickt werden.
Sehr gerne, vielen Dank.
Gibt es im Chat schon Fragen, außer vielen Dank, vielen lieben Dank. Ich habe eine Hand gesehen.
Ich habe leider nur Lob an Sie. Ich kann gar nicht mehr weitergeben. Vielleicht möchten Sie noch etwas, das Ihnen am Herzen liegt, weiter ausführen, weil Ihnen ja doch ein bisschen Zeit gefehlt hat, hier oder da.
Ich habe Regina Feldkirch gesehen, die hatte gerade die Hand gehoben. Regina, mögen Sie was sagen? Dann müssen Sie kurz einen Klick auf Ihr Mikro machen, dann können wir Sie alle hören. Das ist auch okay. Nicht nur zu schreiben, sondern auch zu sprechen.
Ich habe nur geklatscht. Das war ein Klatsch.
Das war die Klatschhand. Entschuldigung. Aber vielleicht, wo ich Sie jetzt höre, gibt es was Sie von diesem Pavorit, dieser sehr komprimierten Form, nachhaltig beschäftigt?
Also, ich kann leider nur Lob aussprechen. Ich bin sehr beeindruckt und ich habe sehr viele Bilder mitgenommen, die ich auch gut an meine Klientinnen weitergeben kann.
Oh, wie schön. Freut mich sehr. Schön,
Regina. Es wäre vielleicht schön, wenn Sie die Folien noch erklären könnten. Ich habe noch Zeit. Das wäre ganz spannend.
die ich durchgeklickt habe, schaffen wir heute Abend nicht mehr. Selbst ich habe gute Konditionen. Wir können gerne bis Mitternacht weitermachen, aber dann sind Sie morgen alle platt.
Danke.
Aber wenn es zu den wirklich mit etwas mehr Ruhe gezeigten Folien, die ich jetzt durchklicken musste, da braucht man wirklich mehr Zeit für den ganzen Traumabereich. Aber zu den gezeigten Dingen, gibt es da Anmerkungen oder Fragen oder Irritationen? Die Begrifflichkeiten, die ich benutzt habe, ist Neuroplastizität klar geworden oder gibt es da Anmerkungen, Ergänzungen, Fragen? Hier nochmal von Martina ein. Vielen Dankeschön. Vielleicht diesen Teil, den ich ja auch sehr kurz gesagt habe, dass neben dem, was wir Förderliches für die Kinder tun, ich habe das auch mit den Kollegen, die alle sehr engagiert im Kinderdorf, in den verschiedenen Bereichen im Kinderdorf gute Arbeit leisten, haben wir das heute auch schon diskutiert. Das ist ja oft gar nicht unsere Entscheidung, sondern Entscheidung, ob Kinder wirklich in Obhut genommen werden müssen, weil sie in familiären Kriegsgebieten leben, ist oft ja nicht unsere Entscheidung, sondern ist in Familiengerichten wird das entschieden oder in Jugendfürsorgestellen. Das können wir oft nicht verhindern. Wenn dort eine Jugendrichterin oder eine Familienrichterin sitzt, die sich mit diesem Thema nicht beschäftigt hat, wird sie glauben, das Motto Kinder brauchen Eltern. Ja, das stimmt, aber nicht diese. Und deshalb benutze ich da gerne noch ein ergänzendes Bild. Wenn wir diesen Aspekt nicht nur der Förderung, sondern des Schutzes im Vordergrund haben, da wo es notwendig ist, wo Kinder weiter sequentiellen ACEs, also aversiven Kindheitserfahrungen, also Traumatisierung ausgesetzt sind, könnte man der Jugendrichterin auch nett und freundlich erklärend in meinen Bericht schreiben, ja, Sie haben sich die Bindungsbeziehung von Vater und Sohn angeschaut. Dokumentiert ist, dass der Vater je Zornausbrüche hat, der kleine Junge hat darüber gesprochen, deshalb ist er in Obhut genommen worden und die beiden kleinen Geschwister sind leider noch in der Familie. Und jetzt wird der begleitete Umgang erzwungen. Der begleitete Umgang, der unbegleitete Umgang wird manchmal erzwungen. Begleitet wäre ja noch gut. Das heißt, sogar Kinder, die sagen, ich möchte nicht nach Hause, einige schaffen das, viele schaffen das nicht, weil sie sind loyal, sie haben Täter-Opfer-Bindungen, dann müsste man entweder eine sehr brutale Metapher benutzen, die müssen Sie nicht benutzen, aber ich sage sie Ihnen gerne, würden Sie die letzten überlebenden 85, 90-jährigen Menschen des Holocaust, diesen furchtbaren, sadistischen Holocaust überlebt haben, mit den letzten lebenden Tätern in 14-tägigen Abständen regelmäßig zum Kaffeetrinken miteinander an einen Tisch setzen. Das würde niemand tun. Warum werden Kinder manchmal sogar gegen den Willen nach Hause geschickt, obwohl sie deutlich zeigen, dass sie Angst haben? Das kann ich nicht verstehen. Aber was die Täuschung der Kinder ist, worauf dafür nicht ausgebildete Menschen reinfallen müssen, weil sie das nicht wissen, sind die Täter-Opfer-Bindungen. Und dazu benutze ich immer folgende Metapher. Stellen Sie sich bitte vor, lieber Familienrichter, liebe Familienrichterin und liebe Kollegin, die ihr jetzt mir zuhört. Sie schwimmen auf hoher See, alleine. Die Wellen sind 8 Meter hoch. Um sie herum kreisen die Haifische. Sie sind in großer Gefahr, Mutterseen allein auf hoher See. Es kommt ein Seeräuberschiff vorbei. An der Reling steht der Seeräuberkapitän. Der hat schon ein Säbel im Maul. Der wirkt nicht sehr vertrauenswürdig, aber er beugt sich über die Reling, beugt die Hände runter und sie schwimmen dort allein auf hoher See. 8 Meter hohe Wellen, die Haifische kreisen um sie herum. Steigen Sie ein oder bleiben Sie allein auf hoher See? Sie steigen ein. Das ist eine Metapher, denn das, was wir am wenigsten abkönnen, ist Mutterseen alleine zu sein. Und wenn niemand anders da ist als die Täter, dann binde ich mich an den Täter. Das kennen Sie aus den Geschichten von Frauenhauskarrieren, erwachsene Frauen, die zu den Tätern zurückkehren. Und wenn ich mit ihnen freundlich, wohlwollend, verständnisvoll spreche, sie sind schon zum dritten Mal, Pauline, sie sind schon zum dritten Mal im Frauenschutzhaus gewesen und sie leben seit vielen Jahren mit einem sehr gewalttätigen, mit oder ohne Alkohol, das gibt es als Alkoholiker, es gibt aber auch ohne Sucht zusätzlich gewalttätige häusliche Gewaltformen. Übrigens, die Zahlen in Deutschland sind im Jahr 2019 120.000 gemeldete Fälle von häuslicher Gewalt. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Schaut mal ins Internet, ob es solche Erhebungen in Österreich gibt. Häusliche Gewalt, damit ist nicht gemeint die Zahl der Kinder, die Augenzeugen von sowas waren. Und diese Frauen aus den Frauenhauskarrieren, die in großer Not all die Gewalt, emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Übergriffe überlebt haben, die kehren zu ihren Tätern zurück. Und wenn ich sie frage, Mensch, Sie waren schon 3-mal im Frauenhaus, beim 1. Mal hatten Sie nur ein blaues Auge, beim 2. Mal 2 blaue Augen und jetzt beim 3. Mal eine gebrochene Hand und 2 blaue Augen. Ich mache mir große Sorgen um Sie. Sie sind sehr leidensfähig. Ja, schon, Herr Besser, aber es ist nur der Alkohol. Wenn er nichts getrunken hat, ist er sehr lieb. Und dann gehe ich ans Flipchart und male auf und sage, schauen Sie mal hier, C2H5OH, das ist die Formel für Alkohol. C2H5OH schlägt nicht. Es ist Ihr Partner, der gewalttätig ist. Zwar senkt Alkohol manchmal die Hemmschwelle und enthemmt, das stimmt, aber der Alkohol schlägt nicht. Sie leben mit leider einem sehr gewalttätigen Menschen zusammen. Ja, das mag ja sein, was Sie da mir sagen. Ja, eigentlich weiß ich das auch. Aber wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, ich glaube, es liegt an mir selbst, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe und noch ein bisschen besser koche und mit ihm häufiger schlafe, dann wird alles gut. Das müssen Sie mir glauben, Herr Besser. Und dann kann ich nur noch sagen, ich mache mir große Sorgen, dass Sie einer Sehnsucht und einer Hoffnung hinterherlaufen. Dieses Verhalten würde Ihr Partner eventuell überhaupt nur verändern, wenn er mit der Realität konfrontiert wird oder gestoppt wird. Und wie sollen Kinder, die nicht den Körper oder die Kraft eines Erwachsenen haben, wie sollen die sich nicht unterwerfen, wenn sie von außen nicht geschützt werden? Sie müssen in die Unterwerfung gehen. Sie müssen die Illusion aufrechterhalten, von ihren Eltern geliebt zu werden. Und sie müssen die erlittene emotionale oder körperliche Gewalt abspalten. Das nennt man Dissoziation. Im Sinne des Überlebens. Und wenn ich dann jemand habe, der mich da raushaut, bleibe ich ausgeliefert und muss die Realität ausblenden. Das war noch eine kleine Ergänzung, aber ein schwieriges Thema zum Schluss. Gibt es noch andere, vielleicht so schöne Sachen wie das, was über der tibetanischen Schule steht, was Kinder brauchen, was sie alle wissen und sie als Eltern und als professionelle Helfer sicherlich auch alle an Bord haben und mit viel Engagement den Kindern zuteilwerden lassen, für die sie sich einsetzen, als Erzieherin, als Psychologin, als Therapeutin, als Betreuerin und so weiter. Daran habe ich keinen Zweifel, dass jeder von ihnen ihr oder sein Bestes tut.
Lutz, es gibt eine Frage von der Christine und ich versuche mal, sie zu interpretieren. Christine, sonst schalt ruhig dein Mikro ein, wenn ich das nicht richtig rüberbringe, und erklär es uns. Also es geht um die Frage, über welchen Zeitraum man spricht, damit sich negative bzw. traumatische Erfahrungen in der Entwicklung festigen können. Ich meine jetzt vielleicht, oder vielleicht hat sie gemeint, diese sequentiellen Erfahrungen, wie lange brauchen die?
Ja, ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Traumata sind per se erst einmal bedrohliche Erlebnisse, die subjektiv oder objektiv bedrohlich sind für den Menschen, für das Kind, den Jugendlichen oder den Erwachsenen und in der keine Bindungsperson existiert, die mich schützen kann und keine Flucht und keine Kampfmöglichkeiten dagegen anbestehen. Dann befinde ich mich in einer auswegslosen Situation, dem sogenannten inescapable Schock oder der traumatischen Zange. Schon schwere Monotraumata hinterlassen Langzeitspuren wie die posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel oder bestimmte Symptome. Wenn das jetzt immer wieder über den Zeitraum von einigen Tagen oder einigen Wochen oder gar Monaten oder Jahren besteht, dann bildet das Muster. Dann ist das nicht einfach mehr nur eine traumatische Erfahrung. Deshalb müssen wir Traumata unterscheiden. Monotraumata, einmalige Traumata, mehrere einzelne traumatische Erfahrungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben und die sequentiellen Traumata. Im Erwachsenenalter sind das Krieg, Vertreibung, Flucht, politische Verfolgung, Inhaftierung mit und ohne Folter. Aber der traurige Spitzenreiter ist auch bei Erwachsenen häusliche Gewalt, sagte ich gerade eben. Aber auch schwere Formen von Mobbing und Stalking und schwere anhaltende lebensbedrohliche Erkrankungen. Das sind die sequentiellen Traumata. Wenn solche sequentiellen Traumata auf die Kinder treffen, dann sprechen wir von Entwicklungstrauma, weil das Gehirn wird gerade noch geformt. Das Gehirn formt sich neuroplastisch traumabasiert. Und das geschieht nach wenigen Wochen. Wie lange brauchen Sie, um das 1x7 zu lernen in der 3. oder 4. Klasse? 20 Wiederholungen, 30 Wiederholungen. Das 1x7 ist schon schwieriger. Das 1x2 kann man schnell lernen. 1x3 geht auch noch. Ein erster 10er-Übergang. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 8, 21 kriegt man hin. 1x7 ist richtig schwer. Jeder Schritt ist ein 10er-Übergang. 7, 14, 21, 28, 35 und so weiter. 42, 49 und so weiter und so fort. Aber das haben wir am Anfang gezählt, gerechnet. 7 und 7 und nochmal 7 und nochmal 7. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist 7x7? Kommt das wie aus der Pistole geschossen? Gehe ich jedenfalls davon aus, 49. Das Gehirn hat ein Muster gebildet und muss gar nicht mehr nachrechnen. Das heißt, Wiederholungen, ausreichend lange und intensiv genug, führen zu Mustern. Und wenn ich etliche und wiederholte Male eben nicht das 1x1 lerne, sondern Gewalterfahrung mache, dann wird im Gehirn ein Muster gebildet, meine Reaktion und die Reaktion meiner Bezugsperson, meiner Bindungsperson, die mich in Angst und Schrecken versetzen, bildet relativ bald und relativ schnell Muster. Einmal ist keinmal, doppelt hält besser, aller guten Dinge sind drei und dann sitzt das. Können Sie mit diesen metaphorischen Beispielen was anfangen und das übertragen? Wie sehr wir Menschen auch muss im guten Sinne, wenn wir nicht Muster bilden könnten, müssten wir ja jedes Mal wieder neu anfangen zu lernen. Ein großer Teil unseres gelingenden Tagesablaufs ist, dass wir auf Routinen zurückgreifen können. Wir müssen nicht lange überlegen, der Wecker klingelt, ich stehe nicht gerne auf, aber wenn ich jetzt noch eine Viertelstunde liegen bleibe, wird es zu knapp, also stehe ich auf, putze mir die Zähne, mache mich frisch und weiß, diese Routinen, die helfen uns. Leider sind diese Autobahnen auch im Negativen in unserem Gehirn programmiert. Und dann fahren Menschen auf den traumabasierten Autobahnen immer weiter und benutzen diese Muster des Überlebens. Ich vermute mit Blick auf die Uhr, dass einige von Ihnen und ich, wir sehen uns irgendwann wieder in irgendeiner schönen Fortbildung. Ich hoffe, dass Corona uns irgendwann wieder mehr Freiräume lässt. Im Augenblick müssen wir akzeptieren, dass wir sinnvollerweise diese unangenehmen Einschränkungen hinnehmen, um nicht nur uns, sondern die Bevölkerung zu schützen. Wir alle kennen die Zahlen, wir alle wissen, was im Augenblick passiert, müssen diese schwierige politische Diskussion nicht führen. Die kriegen Sie ja jeden Tag am Fernsehen mit, was in den verschiedenen Ländern, Regionen und in der Politik und bei den Impfleugnern für verrückte unwissenschaftliche Überzeugungen existieren. Aber wenn das alles vorbei ist, ich habe das schon mit den Vorarlberger Kolleginnen und Kollegen besprochen, wenn ich mit meinen 70 Jahren noch weiter gesund und vital bleibe, machen wir gerne noch einen zweiten Kurs. Ab 23 dann, und dann können wir gucken, in einer schönen großen Halle können wir auch mit 40, 45 interessierten Kolleginnen ein trauma- und bindungsorientiertes Curriculum auflegen. Ich wäre dazu bereit.
Dann nehmen wir Sie gerne beim Wort. Vielen Dank, Herr Beck.
Und dann wird es einen Tag mit Erlebnispädagogik geben. Stand-up-Paddeln auf dem wunderschönen Bodensee.
Unbedingt.
In den Kletterwald und so weiter, um positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen.
Wunderbar. Also das ist eine Einladung. Da nehmen wir Sie wirklich beim Wort. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Besser, für Ihre ganz, ganz bildhafte Sprache. Da haben Sie mich und ich denke ganz viele hier heute auch ganz gut abgeholt. Und ich werde Ihnen ewig dankbar sein für die Naturschutzgebiete der verletzten Seelen. Vielen Dank.